Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Gestern Abend war jede Menge los in Sachen Literatur. Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Es gab die Preise für die besten Bücher, die auf Englisch geschrieben wurden, die auf Deutsch geschrieben wurden, mit dem Booker-Preis, mit dem Deutschen Buchpreis. Und bei beiden Preisverleihungen gab es ungewöhnliche Ereignisse. Das schauen wir uns gleich mal genauer an hier. Gestern Abend gab es in London den Booker-Preis für das beste Buch im englischsprachigen Raum im Jahr 2019 und in Frankfurt am Main gab es den Deutschen Buchpreis für das beste deutschsprachige Buch. In London war ungewöhnlich, dass der Preis an zwei Autorinnen vergeben wurde und in Frankfurt gab es auch etwas sehr Unübliches, dass der ausgezeichnete Autor einen anderen Schriftsteller sehr direkt kritisiert in seiner Dankesrede. Sascha Stanišić hat den Buchpreis bekommen für sein autobiografischen Roman Herkunft und er hat Peter Handke kritisiert für dessen pro-serbische Haltung im Jugoslawienkrieg mit dieser Begründung.
Ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht. Und das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, in der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht. In seinem Text, der über meine Heimatstadt Visegrad verfasst worden ist, beschreibt Handke unter anderem Milizen, die barfuß nicht die Verbrechen begangen haben können, die sie begangen haben. Er erwähnt die Opfer nicht. Mich erschüttert sowas, dass sowas prämiert wird.
Sascha Stanišić gestern in seiner Frankfurter Dankesrede zum Deutschen Buchpreis. Und in Frankfurt ist auch die Verlegerin und Autorin Zoe Beck. Guten Tag, Frau Beck.
Guten Tag.
Ich habe schon gesagt, es ist sehr ungewöhnlich, so eine Kritik an einem anderen Autor in so einer Dankesrede. Sie haben sich das angehört. Wie hat es denn auf Sie gewirkt?
Naja, ich war irgendwie schon darauf vorbereitet. Ich hätte mich gewundert, wenn er nichts dazu gesagt hätte. Er hat nämlich ab der Nobelpreis-Bekanntgabe schon auf Twitter immer wieder geschrieben, was er davon hält und eben auf seine sehr, sehr eigene, sehr unvergleichliche Art jeden Tag gleich mehrere Tweets abgesetzt, die natürlich sich dann auch mit Handke beschäftigen. Er hat Textstellen rausgesucht aus dem literarischen Werk, aber auch aus Interviews, die eben auch zeigen, wie Handkes Haltung dazu ist. Er hat das kommentiert und da hätte es mich wirklich sehr gewundert, wenn er gestern dann in dieser Dankesrede in so einem wichtigen und bewegenden Moment für ihn da geschwiegen hätte. Zumal sich sein Buch ja dann auch ganz konkret eben mit dieser Thematik beschäftigt.
Und Sie finden das richtig, in so einem Rahmen auch einen anderen Autor anzugehen?
Er geht ja nicht den Autor als schlechten Schriftsteller, also stilistisch hat er sich ja nicht dazu jetzt geäußert, sondern es geht ihm um diese ganz persönliche Ebene, dass er nämlich sagt, wenn Peter Handke denn da recht hätte mit alledem, dann würde ich ja hier nicht stehen. Also wenn das die Wahrheit gewesen wäre, das ist ganz unbegreiflich für ihn. Und das ist ja seine Kritik daran. Es ist die politische Haltung. Es ist das, was Handke in seinem Werk dann auch daraus gemacht hat, wie er mit der Rolle Serbiens umgegangen ist, dass er diese Grabrede bei Milosevic dann auch gehalten hat. Und dann steht ja natürlich Sascha Stanišić genau auf der anderen Seite als in Bosnien, also im heutigen Bosnien geborener, der dann auch in seinem Buch sagt, also beschreibt, wie unsinnig Grenzen sind, wie unsinnig dieses Konzept der Nationalstaaten ist und dass er heute diese Reise, diese Flucht nicht mehr machen könnte. Also nicht als Fliehender, nicht als Reisender ist es schon schwierig genug. Man wird immer an den Grenzen aufgehalten und eben da, das kriegt er einfach nicht zusammen und das ist für ihn so unbegreiflich, dass er diesen Umstand kritisiert hat, aber also ich hätte komisch gefunden, eine Kollegenschelte im Sinne von, der hat so doofe Bücher geschrieben, den finde ich nicht gut, warum kriegt er den Nobelpreis? Und das hat er ja nicht getan.
Und die Hintergründe, die kann man auch nachlesen im eben dem ausgezeichneten Buch, dem Roman Herkunft. Wir haben Sie jetzt auch eingeladen heute Morgen, weil Sie berufsbedingt sehr viel englischsprachige Literatur lesen für Ihren Culture Books Verlag. Und deshalb haben Sie gestern sicher auch sehr gespannt verfolgt, wer den Booker-Preis bekommt. Der ist nun ausnahmsweise, also es gab es schon zweimal, aber eben diesmal auch wieder an zwei Autorinnen gegangen, an Margaret Atwood und gleichzeitig an Bernardine Evaristo. Wir haben gerade schon in den Nachrichten die Begründung der Preisjury gehört, die läuft so darauf hinaus, wir konnten uns einfach nicht entscheiden, obwohl das ja der Job einer Jury ist. Was halten Sie denn davon?
Obwohl es ja seit 93, ich glaube 92 war es das letzte Mal, dass man es dann an zwei Autorinnen vergeben hatte und dann wurden die Regeln geändert. Und die Jury hat ewig getagt und hat zwischendurch immer wieder nach draußen gefragt, dürfen wir den Preis an zwei Autorinnen vergeben? Und die Antwort war sehr häufig natürlich nein, nein, auf gar keinen Fall, nein, das lassen wir nicht zu. In den Regeln steht, er muss verliehen werden, also man darf auch nicht als Jury sagen, dieses Jahr verleihen wir ihn nicht. Und er darf nicht an zwei vergeben werden, also die Jury muss sich auf eine Preisträgerin, einen Preisträger einigen. Und die haben so oft nachgefragt, bis es dann von dem übergeordneten Komitee hieß, na, dann eben macht halt, was ihr wollt.
Wenn ihr es nicht hinkriegt.
Hauptsache, ihr kommt irgendwie da wieder raus aus dieser Jury-Sitzung. Das muss ja mal weitergehen. Und also die Jury-Begründung für diesen Schritt war wohl, dass man sich nicht entscheiden wollte für eins der beiden Bücher, dass man das unfair in die eine und in die andere Richtung gefunden hat. Und das fand ich natürlich charmant irgendwie.
Und finden Sie,
also ich hoffe, es macht nicht Schule, weil dann verliert es natürlich sofort die Besonderheit. Ja.
Und Sie kennen jetzt beide Bücher schon. Eins ist ja auch bei uns schon erschienen, Die Zeugin von Margaret Atwood. Können Sie das in dem Sinne auch nachvollziehen, dass es beides so starke Bücher sind, dass man sich wirklich nicht entscheiden kann zwischen diesen beiden?
Naja, also ich hätte, glaube ich, gewusst, wofür ich mich entscheide. Ich hätte ich habe so gehofft, dass Evaristo ihn bekommt. Und ich habe gestern Abend wirklich gefeiert, dass sie ihn jetzt auch bekommen hat. Bei Margaret Atwood hätte ich weniger damit gerechnet, weil sie hat ihn schon mal bekommen. Klar, sie war jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, viermal, fünfmal danach dann auch immer wieder nominiert. Aber es ist, ich sag mal, vom Literarischen her was ganz anderes als Evaristo. Was ganz anderes in dem Sinne, als dass es doch sehr eher, also weniger literarisch, eher unterhaltsam ist, wenn man diese Unterscheidung machen möchte. Aber der Preis sagt ja auch, wir wollen etwas auszeichnen, das bei der Leserschaft gut ankommt, also dass das auch den Markt bedienen kann, das auch literarisch wertvoll ist. Also bezieht ja da auch verschiedene Faktoren mit ein. Und das ist ja dann auch das Interessante. Und Atwood steht eigentlich so eher für das Marktgängigere dann dabei und ist ja auch ein tolles Buch und ist auch eine Überraschung an sich gewesen als Fortsetzung. Also das hat sie ja dann auch schon sehr toll gemacht. Das ist ein super Buch.
Und das Buch von Evaristo? Ja, genau, danach wollte ich nochmal fragen. Ja? Girl, Woman, Other heißt das ja. Würden Sie das, wenn Sie es könnten, auch gerne in Ihren Culture Books Verlag holen?
Wenn ich das könnte finanziell, dann würde ich das auch tun, natürlich, ja. Ich habe das mit einer Begeisterung gelesen. Es ist ja, es verzichtet auf Punkte, auf gewisse Satzzeichen. Es verzichtet auf eine eindeutige Großschreibung am Satzanfang, sondern macht stattdessen Absätze. Es ist jetzt kein Versroman in dem Sinne, aber es hat dadurch eine ganz andere Intensität beim Lesen. Das bremst erstmal ein bisschen ab, aber das finde ich nicht schlimm. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran und kommt erst gar nicht in die Versuchung zu überfliegen. Und diese 12 verschiedenen Stimmen, die Evaristo da auch hat, diese 12 verschiedenen Leben von Frauen beziehungsweise non-binären Personen, die dann auch das schwarze Leben in Großbritannien, in England, in London, auch lesbisches Leben dann zeigt, das fand ich schon was ganz Besonderes. Das war auch der Grund, warum, glaube ich, viele gesagt haben, die kriegt den nicht, weil das ist zu sehr Außenseiterliteratur. Und Evaristo hat ja auch selbst gesagt, ich bin die erste schwarze Frau, die diesen Preis bekommt. Und ich hoffe, das wird jetzt so weitergehen, dass noch viel, viel mehr nach mir kommen. Und das denke ich auch, das war eine ganz wichtige Entscheidung, die nicht aus politischer Korrektheit gefällt wurde, sondern es ist ja wirklich ein vom Literarischen her ganz besonderes Werk. Es ist inhaltlich was ganz Besonderes, was ganz Einmaliges. Und es ist ein unglaublich tolles Buch. Und deshalb denke ich, ja, beide haben den Preis absolut verdient.
Dann werden wir sehr gespannt verfolgen, ob Sie das Buch von Bernardine Evaristo in Ihren Culture Books Verlag holen. Die Verlegerin.
Drücken Sie die Daumen, ja.
Machen wir. Zoe Beck über den Booker-Preis und den Deutschen Buchpreis. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wir schauen uns an in diesen Tagen, welche Bücher uns die Augen geöffnet haben für die andere Seite, die andere deutsche Seite, Ost oder West, je nachdem, wo man selbst herkommt. Bei mir Ostdeutschen waren das zum Beispiel Bücher von David Wagner über das Großwerden in der Bundesrepublik der 80er Jahre oder auch Romane von Uwe Timm über die 68er Zeit im Westen. Welche Bücher waren das denn bei Ihnen, die Ihnen das Leben in Deutschland Ost oder West näher gebracht haben, begreiflicher gemacht haben? Das würden wir gern von Ihnen hören in den nächsten Tagen, und zwar ganz direkt auf der Frankfurter Buchmesse. Wir laden Sie ein auf die Messe, bezahlen Ihnen die Karten, laden Sie ein in unsere Sendung. Die kommt ab morgen live von der Messe, immer von 10 bis 11. Und wenn Sie da vorbeikommen würden und uns erzählen würden von Ihrem Buch über die andere deutsche Seite, das würde uns enorm freuen. Wenn Sie Lust drauf haben, schreiben Sie uns eine Mail an lesart@deutschlandradio.de. Und hier erzählt jetzt der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier von seinem Buch über die andere Seite.
Seitenwechsel, Seitenwechsel.
Vor nicht langer Zeit ist das Buch Die Farbe Rot von Gerd Köhnen erschienen. Und das war so ein Rückblick nach etlichen Jahren, nachdem der Kommunismus zusammengebrochen ist, auf dieses Phänomen des Kommunismus. Und da ist mir wieder klar geworden, was diese Blockbildung bedeutet hat über Jahrzehnte hinweg, dass einerseits der Osten, der Kommunismus, so etwas wie die Rute im Fenster im Westen war und auf der anderen Seite der Kapitalismus für die Leute im Osten, Sowjetunion und so weiter, so etwas wie der Nikolaus vor der Tür. Beides war gewünscht, beides war gefürchtet, aber beides hat diese große gesellschaftliche Verwerfung des 20. Jahrhunderts im Gleichgewicht gehalten. Nun ist der entsetzliche Osten mit seinem Kommunismus und diesem Terror gefallen und nun haben wir den entsetzlichen Kapitalismus in purer, reiner Raubtierform vor uns.
Michael Köhlmeier über das Buch von Gerd Köhnen, Die Farbe Rot. Und wenn Sie auch so ein Buch haben über die andere Seite, Ost oder West, dann kommen Sie in eine unserer Sendungen von der Frankfurter Buchmesse ab morgen immer von 10 bis 11. Und laden Sie sich selbst ein über eine Mail an unsere Adresse lesart@deutschlandradio.de. Wenn man mit einem so richtig begeisterten Menschen unterwegs ist, dann sieht man ja viel mehr, als wenn man ohne ihn oder ohne sie unterwegs ist. Und so ein begeisterter Mensch, das ist der Kunsthändler Konrad Obernheimer. Von dieser Begeisterung lebt auch sein neues Buch, eine Gebrauchsanweisung fürs Museum. Also gehen wir ins Museum mit Herrn Bernheimer. Ich grüße Sie, guten Tag.
Ja, hallo.
Ihre Liebe zum Museum, die hat ja früh begonnen. Sie erzählen gleich zu Beginn des Buches, dass Sie eigentlich praktisch im Museum groß geworden sind. Wie ist das denn gekommen dazu?
Ja, das kam durch meinen Großvater. Der Großvater hat also geglaubt, er müsse mich mit 5 oder 6 Jahren schon jeden Sonntag eigentlich ins Museum führen. Und das war in München natürlich entweder die Pinakothek oder das Bayerische Nationalmuseum. Und irgendwie habe ich mich dann daran gewöhnt und die Besuche in den Museen, das hat eigentlich nie mehr aufgehört, also seit Großvaters Zeiten. Und von da stammt natürlich auch diese frühe Begeisterung, weil es mich wirklich interessiert hat. Es war jetzt nicht so, dass der Großvater mich dahin schleppen musste, sondern mich hat das dann wirklich interessiert.
Aber am Anfang, habe ich gerade rausgehört, war schon eine kleine Überwindung dabei, als Sie ganz klein waren.
Naja, ich meine, nehmen Sie mal Ihren Enkel mit, wenn er 6 ist und ins Museum. Ich meine, ich habe das mit meinen eigenen Enkeln im Bayerischen Nationalmuseum gerade mal in dem Alter bis zu den Ritterrüstungen geschafft.
Sie haben den Versuch also wiederholt. Man muss jetzt dazu sagen, dass Sie quasi aus einer Dynastie von Kunst- und Antiquitätenhändlern kommen. Schon Ihr Urgroßvater hat im 19. Jahrhundert, 1864, sein Geschäft in München gegründet. Heißt das jetzt auch, bei Ihnen zu Hause wurde praktisch immer über Kunst und alles drumherum gesprochen?
Ja, über Kunst schon, aber eigentlich nie über Bilder. weil bei Bernheimer gab es eigentlich alles Mögliche, vom Möbel zu den Skulpturen, und die eine ganze Hälfte des Geschäftes war ohnehin eher die Einrichtung, die Dekoration und Stoffe und sowas. Bilder, Gemälde hat es nicht gegeben. Also insofern bin ich zwar in der Reihe der Bernheimers als Kunsthändler oder Antiquitätenhändler die vierte Generation, aber ich bin der erste Bilderhändler.
Und wenn Sie erzählen, dass Sie eben im Museum groß geworden sind und dass es diese lange Tradition gibt, in welcher Richtung auch immer, aber immer in diesem Feld der Kunst, wenn Sie ins Museum gehen, auch wegen Ihres Buches Gebrauchsanweisung fürs Museum, heißt das sowas wie, da gehen Sie nach Hause?
Ja, ich meine speziell natürlich in München. Die Pinakothek und das Bayerische Nationalmuseum kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Und das geht natürlich so weit, dass jedes Mal, wenn man mir ein Bild umhängt, dann muss ich mich erstmal wieder umgewöhnen, weil meine Bilder hingen halt immer viele, viele Jahre an derselben Wand. Und irgendwann fangen natürlich die Kuratoren an, auch mal umzuhängen, auch in anderen Museen auf der Welt. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil dann wird man gezwungen, das Bild neu zu sehen, weil es in einem anderen Kontext sich dann plötzlich befindet. Aber die alten Sehgewohnheiten, die sind schon auch was Schönes, und weil das verbindet dann sofort auch die Erinnerung an die frühen ersten Besuche. Und man, also beispielsweise in der Pinakothek gibt es diesen herrlichen El Greco mit dem Espolio, also der Entkleidung Christi. Und dieses Bild hat mir als Kind so gut gefallen, weil sich in der Rüstung des Soldaten, der neben Jesus stand, das rote Gewand von Jesus so schön gespiegelt hat.
Vielleicht bleiben wir gleich bei dem Beispiel, weil Ihr Buch, das ist ja so etwas wie eine Schule des Sehens, wie ein Bildersehen lernen. Da führen Sie einen da heran, und vielleicht können wir bei dem El Greco gleich bleiben. Wie gehen Sie das denn an, wenn Sie sich so in ein Bild versenken? Und das tun Sie ja wirklich. Sie beschreiben, wie Sie manchmal stundenlang vor Bildern stehen. Wo fangen Sie da überhaupt erstmal an?
Naja, wenn man ein Bild so gut kennt, und das seit Kindheit, wie die Entkleidung, dann stehe ich vielleicht jetzt nicht mehr so lange davor, sondern länger stehe ich vor einem Bild, wenn ich es zum ersten Mal sehe und zum ersten Mal erkunde und mich dann zum ersten Mal hineinversetze. Dann dauert es schon ein bisschen länger.
Und wie tun Sie das?
Na, als erstes versuche ich erstmal zu vermeiden, auf das Label zu schauen. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass ich...
Also nicht schauen, von wem das Bild ist, wie es heißt, wann es
gemalt wurde. Mittlerweile erkenne ich das, glaube ich, relativ schnell, von wem es ist, aber den Titel oder worum es sich handelt in dem Bild, das will ich dann selber erkennen. Und das geht natürlich mit der Erfahrung dann auch schneller, weil die meisten Geschichten, die man auf Bildern so sieht, stammen entweder aus den Metamorphosen von Ovid, wenn es um die Liebesgeschichten der antiken Götter geht, oder es sind Szenen aus der Bibel, und damit hat man eigentlich schon fast alle Themen, die so behandelt werden, abgedeckt.
Wenn es jetzt um die alten Meister geht.
Das ist auch die Einschränkung, die ich in meinem Buch von Anfang an gemacht habe. Ich beschäftige mich in erster Linie mit den alten Meistern, wobei der Bogen führt ja, wie Sie vielleicht gesehen haben, bis zu Picasso.
Weil ein etwas jüngerer alter Meister.
Ja, Picasso ist für mich der letzte alte Meister. Das ist ein Klassiker, der hat jetzt mit der Moderne, der Zeitgenossen, aus heutiger Sicht, ist das ein alter Meister.
Und wir waren ja gerade bei der Bildbetrachtung. Wie kommt man jetzt in diese Tiefe? Sie haben gesagt, nicht aufs Label schauen, nicht schauen, was es für ein Thema ist, aber was dann tun?
Das Bild eben vor dem eigenen Auge versuchen zu beschreiben. Und wenn jetzt niemand in der Nähe steht, vielleicht auch sogar im lauten Selbstgespräch, weil das funktioniert immer am besten. Oder man hat jemanden dabei, man geht zu zweit oder zu dritt ins Museum, dann fängt man halt einfach an zu erzählen, was man da sieht. Und so ersieht man sich das Bild so langsam, indem man versucht, es den optischen Eindruck, das, was das Auge sieht, in Sprache umzusetzen. Und dann sieht man auch mehr, wenn man wirklich versucht, die einen der anderen Sinne auch mit einzuspannen.
Ihre Schule des Sehens, die hat auch so einige Voraussetzungen, auch in der Literatur. Also Sie haben schon die Metamorphosen von Ovid erwähnt, auch die Bibel schon ins Spiel gebracht. Die sollte man kennen, schreiben Sie. Die heiligen Legenden sollte man kennen, also wenn es jetzt um alte Meister geht. Außerdem die Iconologia von Cesare Ripa. Also das ist alles recht voraussetzungsreich, um dann wirklich in Tiefe kommen zu können.
Naja, ich meine, so, ich glaube, so schwierig ist das nicht, wenn Sie einen jungen Mann, der von Pfeilen durchbohrt ist, an einem Baum gefesselt steht, dann wissen Sie eigentlich ziemlich bald, dass das der heilige Sebastian ist. Oder wenn Sie einen sehen, der auf einem Grill gefoltert wird, dann ist das der heilige Laurentius. Also es gibt halt so ein paar Beispiele, die man dann schon sehr bald weiß. Oder eine Heilige hat einen Turm in der Hand, das ist die heilige Barbara. Ja, ich meine, das kann man irgendwann einmal nachlesen. Man kann das aber einfach auch erlernen, indem man sich immer wieder Bilder ansieht. Und dann merkt man sich das. Aha, die mit dem Turm, das ist die Barbara.
Jetzt sind ja Museen, wenn wir auf Ihren Buchtitel schauen, Gebrauchsanweisungen fürs Museum. Einmal diese Gehäuse für Bilder, andererseits sind das heute oft identitätsstiftende Orte. Sie schreiben zum Beispiel auch über den Bilbao-Effekt. Das Guggenheim-Museum in Bilbao hatte dieser berühmt gewordene Bau mit der metallenen Außenhaut. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsmuseum so in der Welt? Sie haben schon über München gesprochen. Gibt es anderswo eins, was Sie so richtig anzieht?
Ja, München bin ich halt, das ist einfach in meiner Stadt einfach das Museum, aber ich glaube, es gibt keinen Besuch in New York, wo ich nicht im Metropolitan und in der Frick Collection war. Das ist einfach für mich ein Muss, weil ich da auch so gerne hingehe. Oder in Madrid natürlich der Prado oder in Florenz die Uffizien und Paris der Louvre. Wobei eins auch sehr wichtig ist, das habe ich auch gleich zu Anfang gesagt und den Spruch habe ich von meinem Großvater: Wenn du ins Museum gehst, dann versuche nicht, dir das Museum anzuschauen, weil da wird man hin und vorn nicht fertig, sondern speziell zum Beispiel im Louvre, weil das ist viel zu groß, sondern überleg dir vorher, was du dir anschauen willst. Also immer Qualität vor Quantität. Ich nenne auch ein Beispiel, als ich einmal mit einer Gruppe von Engländern in den Uffizien war und wir durften nach der Abendschließung hineingehen und mich meine Frau am nächsten Tag fragte, ja, in diesen 3 Stunden, was habt ihr denn da alles gesehen? Und da habe ich ihr erklärt, ja, wir haben uns 4 Bilder angesehen. 4 in 3 Stunden. Also das ist natürlich schon großer Luxus, weil wenn jetzt einer mal in Florenz ist, dann will er von den Uffizien normalerweise vielleicht so viel sehen wie möglich. Mhm. Aber das geht natürlich auf Kosten der Qualität, weil sie werden an vielen Bildern einfach nur vorbeigehen. Und ich finde halt, es ist besser, man sieht mehr, wenn man sich eben auf einige wenige konzentriert und die dafür umso intensiver.
Herr Bernheimer, jetzt gibt es dieses neue Buch von Ihnen, die Gebrauchsanweisung fürs Museum. Sie haben schon vorher ein Buch veröffentlicht, ein Buch über die Kunsthändler-Dynastie, aus der Sie stammen. Narwal, Zahn und alte Meister heißt dieses Buch. Jetzt gibt es die Gebrauchsanweisung und ich habe gehört, dass Sie auch schon einen Krimi geschrieben haben, der im Kunstmilieu spielt. Wann wird man diesen Krimi denn lesen können?
Ja, eigentlich, als ich die Pieper-Damen besucht habe, dann wollte ich ja über meinen Krimi sprechen.
Im Pieper Verlag.
Im Pieper Verlag. Mhm. Aber die wollten von mir zuerst was anderes haben. Also habe ich den Krimi erstmal auf die Seite gelegt und habe mich an die Gebrauchsanweisung gemacht. Aber jetzt habe ich schon wieder angefangen, an dem Krimi weiterzuschreiben. Ich meine, ich habe ja nebenher noch einen Beruf. Schreiben ist ja nicht meine hauptsächliche Beschäftigung.
Aber Sie scheinen jetzt mit dem dritten Buch, dem Krimi, jetzt auf den Geschmack gekommen zu sein, was das
ja, Schreiben ja, also Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ja, der Kunstkrimi, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr soweit sind. Natürlich ist das ein Kunstkrimi, ist ja klar. Und ich kann nur so viel verraten, dass der Mörder ist ein Kunsthändler.
Aha.
Und das weiß man auch von Anfang an.
Eine Selbstbezichtigung, Herr Bernheim.
Tja, ich meine, ich hoffe nicht, dass allzu viele, die das Buch lesen, jetzt glauben, ich hätte da auch eine Autobiografie geschrieben.
Gebrauchsanweisung fürs Museum heißt jedenfalls das Buch, das jetzt erschienen ist, nämlich gestern. Das neue Buch von Konrad O. Bernheimer im Pieper Verlag ist das herausgekommen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Bernheimer.
Ja, vielen Dank.
Mit dem Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis wird immer ein Buch aus Deutschland und eins aus Frankreich ausgezeichnet. Die französische Preisträgerin, das ist in diesem Jahr Rebecca Dautremé. Die Preisjury nennt sie eine der großen französischen Illustratorinnen und sie preist an ihrem Buch die wunderschönen Seiten voller Charaktere und Details. Für uns hat sich unsere Spezialistin Silvia Schwab in dieses Kinderbuch vertieft. Frau Schwab, das hat ja einen merkwürdigen Titel für ein Kinderbuch, das Stundenbuch des Jacominus Gainsborough. Was steckt denn hinter diesem mittelalterlichen Titel?
Ja, das ist ein Bilderbuch, das jetzt nicht nur im Titel übrigens ziemlich gewichtig daherkommt, mit übergroßem Format und dann sehr exquisiter Bildqualität. Und damit weckt es natürlich gleich hohe Erwartungen beim Betrachter. Erzählt wird die Lebensgeschichte des niedlichen, fluffigen Hasenwinzlings Jacominus Dan Marlowe Louis Gainsborough. Und die diese zarte Gestalt, die steht in lächerlichem Gegensatz zu seinem sehr hochtrabenden Namen. Jakominus ist ein Sonderling, ein Außenseiter, schweigsam, träumerisch und recht selbstverliebt.
Und was für ein Leben führt dieser Hase mit dem großen Namen?
Ja, da werden jetzt auf diesen großen, ja breiten, riesigen, kann man fast sagen, Doppelseiten, wichtige Stunden und Erlebnisse in Jakominus' Leben inszeniert. Also seine Geburt nicht direkt, aber es wird davon erzählt, wie sich seine Familie freut, Kinderspiele, eine Beinverletzung, die dazu führt, dass er sein Leben lang mit Krücke gehen muss, eine Wanderung am Meer, dann die Abreise des jungen Mannes, der inzwischen geworden ist, in die Ferne mit einem riesigen Schiff, später dann die Einsamkeit des Soldaten in der Eiswüste, die Beerdigung der Großmutter und schließlich die Spielerei mit seinen drei Kindern und am Schluss sogar sein Tod. Also es gibt schöne, wunderbare Erlebnisse und es gibt eben auch sehr traurige Ereignisse.
Ein ganzes Leben in diesem Kinderbuch von 46 Seiten. Und Sie haben es schon gesagt, großformatige Bilder. Die Preisjury hat geschwärmt von diesen großen Bildern. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie hat Rebecca Dautremé da dieses Leben inszeniert in diesen Bildern?
Ja, das ist schon sehr besonders. Also es sind sehr rätselhafte, sehr bunte und zum Teil sogar wimmelbildartige große Doppelseiten. Und in der Gesamtanlage sind die meisten Szenen surreal, also wirklich nicht realistisch. Sie bestechen in eine ganz große altmeisterliche Präzision in den einzelnen Details. Ja, die sind auch mal furchterregend, die sind auch mal wieder idyllisch. Und bevölkert werden diese Szenen von skurrilen Hasen, Vogel oder anderen Tierfiguren, die dann in sehr üppigen, altmodischen Kleidern und Anzügen rumlaufen. Und es gibt noch eine ganze Menge nette, niedliche, zum Teil witzige, zum Teil auch einfach nur süße Details zu entdecken. Allerdings gibt es auch einige kitschige Arrangements.
Und der Text dazu, also wenn es überhaupt Text gibt zu diesen Bildern, wie ist der?
Ja, es gibt Text und das ist sehr interessant gemacht. Also auf diese ausdrucksstarken Bilddoppelseiten folgen dann jeweils ganz stille, weißgründige Textdoppelseiten. Und die halten das Geschehen, könnte man sagen, an und ergänzen die wichtigsten Lebensstunden von Jakominus, eben mit weiteren Erlebnissen und Gedanken. Aber diese Texte, die finde ich doch zum Teil ziemlich gespreizt formuliert, ziemlich exzentrisch, also so exzentrisch, wie schon die Namen von Jakominus sind. Freunden sind zum Beispiel, die heißen Polycarp, die heißen Cäsar, Agathon, Byron. Und das finde ich jetzt sehr schade, es ist keine auflockernde Distanz, also keine ironische Brechung in diesem Text zu spüren. Diese Textteile, die suggerieren Tiefe, die suggerieren Ernst, sogar große Bedeutung, aber diese Bedeutung kommt nicht rüber.
Wenn Sie mich jetzt sehen könnten, würden Sie die Fragezeichen über meinem Kopf schweben sehen. Also erstens, dieses Buch hat eben diesen Preis bekommen, Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis. Es ist ja offenbar mit großem Aufwand gemacht, für Leser ab 5 Jahren vorgesehen, muss man sich auch immer vor Augen halten. Und jetzt sagen Sie, das hatte diese Texte, diese gespreizten, exzentrischen Texte, das klingt ja alles doch recht merkwürdig. Können Sie das Buch eigentlich empfehlen?
Ja, also ich kann mir Ihre Stirnfalten vorstellen und hatte die ganz genauso und finde das ja auch etwas schwierig, dieses sehr ambivalente Gefühl rüberzubringen. Also ich finde dieses Bilderbuch verwirrend. Als Leserin habe ich mich zum Teil richtig geärgert über so poetisch raunende und kalkuliert auf Wirkung hingetrimmte Stilisierung. Aber als Betrachter staunte ich dann immer wieder über rätselhafte Szenen. Ich habe mich gefreut an technisch hervorragenden Bildern und die Anspielungen auch auf andere klassische Künstlergenossen. Und es gibt noch etwas Besonderes. 3 Doppelseiten nämlich, auf denen die Künstlerin viele kleinformatige, gerahmte Einzelbilder wie in einer Gemäldegalerie verteilt. Und die sind wirklich meisterlich gemacht. Die zeigen zauberhafte Zeichnungen, die zarte Aquarelle, kleine Vorstudien zu den großen Bildern und naturalistische Tierporträts. Also das alles demonstriert übrigens auch ihre Liebe zur Fotografie und ihre große künstlerische, oder man müsste vielleicht auch eher sagen, vor allem handwerkliche Begabung.
Und nochmal zurück zu den Kindern ab 5, meinen Sie für die, also Sie sind auf der einen Seite jedenfalls ziemlich beeindruckt, ist klar, aber ist das was für Kinder?
Also die Bilder unbedingt, die muss man anschauen, die sollte man unbedingt anschauen. Man muss die Geschichte aber nicht vorlesen. Ich glaube, das verwirrt sowohl Kinder wie Erwachsene. Dieser genaue Text ist gar nicht notwendig. Ich denke, beim Text weniger wäre mehr gewesen. Und die Bilder zum größten Teil sehr, sehr schön.
Bei dem Buch mit diesem tollen Titel Das Stundenbuch des Jacominus Gainsborough von Rebecca Dautremé, aus dem Französischen übersetzt von Eva Moldenhauer. Im Inselverlag ist das erschienen. 46 Seiten stark, 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Silvia Schwab. Das Literaturland Norwegen, das hat in den nächsten Tagen einen großen Auftritt als Gastland der Frankfurter Buchmesse. Da ist dann auch die ungemein reiche Kinderliteratur aus Norwegen zu entdecken. Die stand gestern schon im Mittelpunkt im norwegischen Literaturzug. Der ist von Berlin aus nach Frankfurt am Main gefahren, mit Kinderbuchautoren aus Norwegen an Bord, mit Illustratoren und mit der Kronprinzessin Mette Marit. Sie ist die Sonderbotschafterin für die Literatur ihres Landes. Agnes Bührich ist für uns mitgefahren.
Großer Bahnhof an Gleis 8 des Hauptbahnhofs in Berlin. Vor einem ICE mit der Aufschrift Literatur-Sonderzug haben 10 Kinder Aufstellung genommen, um Kronprinzessin Mette Marit und ihren Mann Håkon zu begrüßen.
Hjerteli, willkommen til Berlin.
Bahnchef Richard Lutz müht sich redlich mit einer Begrüßung auf Norwegisch. Ihre königliche Hoheit wechselt zwischen Norwegisch und Englisch, um der versammelten Presse zu erklären, was gleich im Zug passieren wird.
I love discussing books with others.
Ich liebe es, Bücher mit anderen zu diskutieren, vor allem mit jungen Menschen. Warum magst du dieses Buch oder jenen Schriftsteller? Und auf diesen Reisen im Zug haben viele junge Leute ihre Lieblingsbücher mit mir geteilt. Manche sagen, Lesen kann ein Spaß sein, du kannst etwas lernen. Und manche haben die Erfahrung gemacht, dass Literatur uns bei der Suche nach Antworten helfen kann. Wer bin ich? Was mache ich hier? Und worum geht es hier eigentlich?
Eine Situation, die die 46-Jährige schmerzlich selbst durchlebt hat. Nicht nur, als sie sich um die Jahrtausendwende vom Partygirl in die Frau des norwegischen Thronfolgers verwandelte, sondern auch, als 2007 ihr Vater starb. Eine Erfahrung, die sie mit dem Schriftsteller Kjell-Ove Knausgård teilt, wie er ist sie Kind eines Alkoholikers. Seine Beschreibung vom Tod des Vaters in »Mein Kampf« ebnete ihr den Zugang zu einem verdrängten Kapitel ihres Lebens. Das erzählte Mette Marit ihrem Publikum auf der ersten Literaturzugreise 2014.
Als ich klein war, spürte ich, dass ich vor der Außenwelt etwas von meinem Vater geheim halten musste. Denn keiner meiner Freunde wusste, dass er Alkoholiker war. Literatur ist wichtig, damit wir die schwierigsten Dinge in unserem Leben verstehen können. Wenn wir über andere Menschen lesen und uns dabei fühlen, als wären wir selbst gemeint, dann macht uns das eines klar. Wir haben alle die gleichen wichtigen Bedürfnisse. Wir möchten geliebt werden, gesehen werden und uns selbst verwirklichen.
The book consists of questions.
In Wagen 27 hat sich Justein Goda zu Mette Marit und einigen Kindern gesellt und stellt sein Buch Fragen, Fragen vor. Sie reichen von Woher kommt die Welt auf der ersten bis Was habe ich mit meinem Leben vor auf der letzten Seite und erzählen so die Geschichte eines kleinen Jungen mit Hund, daneben jeweils ein Bild. Für die 9-jährige Katharina aus der John F. Kennedy Schule Berlin ein spannendes Experiment.
Ich wäre persönlich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, was nur Fragen erhält. Jeder hat seine eigene Meinung, jeder beantwortet sie anders.
Das ist auch beim Zeichnen nicht anders, sagt Sarah, 7 Jahre alt, die im Zeichenworkshop mit Illustrator Svein Nyhus vor einiger Zeit eine dunkel marmorierte Papierseite samt Malauftrag erhalten hat.
Ich habe so ein Blatt Papier bekommen, dann habe ich so ein Monster drauf gemalt, ein Monster, das also nicht existiert. Und dann müssten wir es ausmalen und es immer jemand anders geben.
What do you think this is? Is it a monster? No.
Ein Monster mit einem großen, grünen und sehr unförmigen Kopf ist es geworden. Unwirklich wirkt es gegen den dunklen Hintergrund. So wie im Bilderbuch Böse Mann des 57-jährigen Sven Nyhus, das von einem Jungen und seinem gewalttätigen Vater erzählt.
Idealerweise geht es darum, Bilder zu zeichnen, in denen sich der Leser wiederfindet, die offen für Interpretationen sind. Wenn du dir mein Buch Böse Mann anguckst, dann ist das hier ein Gesicht und ein Hintergrund, nicht mehr und nicht weniger. Dann kannst du dich fragen, ist das ein Zusammenbrechen, eine Lawine, sind es Flammen, ein Vulkan? Kinder können das.
Malende und diskutierende Kinder im Zug Richtung Frankfurt. Es ist ein ungewöhnlicher Auftakt, den das Gastland Norwegen vor dem Start der Buchmesse gewählt hat. Und zugleich Ausdruck eines Landes, in dem Gleichberechtigung großgeschrieben wird, nicht nur von Frauen und Männern. Dass Norwegen für seine starke Kinderliteratur bekannt ist, hat aber noch weitere Gründe, sagt Jostein Goder, der einst mit seinem Philosophiebuch für Jugendliche Sophies Welt bekannt wurde.
Der Erfolg zeigt, wie ernst die Kinder genommen werden. Es hat aber auch mit der norwegischen Förderung zu tun. Wenn du einen Roman für Kinder schreibst, werden 1500 Exemplare davon automatisch vom staatlichen Kulturrat gekauft. Das heißt für kleinere Verlage, dass sie mit Einnahmen von mindestens 1500 verkauften Büchern rechnen können. Und die sind auch noch steuerfrei.
Und darüber ist auch Kronprinzessin Mette-Marit froh, die Bücher liebt und die auch im nächsten Jahr wieder mit dem Literaturzug fahren wird. Dann wieder durch Norwegen.
Im norwegischen Literaturzug zur Frankfurter Buchmesse. Und von dort senden wir ab morgen diese Büchersendung, ab morgen live von der Buchmesse, immer von 10 bis 11. Und wir haben da in den nächsten Tagen zu Gast unter anderem Doris Dörrie, Jan Weiler, Sascha Lobo.